6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Hallo zusammen, sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Heute gibt es eine weitere Bonusfolge. Markus war beim Tourauftakt von Nick Cave and the Bad Seeds in Oberhausen. Daraus ergibt sich nicht nur ein Konzertbericht, sondern auch eine kurze Biografie über Nick Cave und seine Weggefährten, in der Markus seine persönliche Verbindung zum Schaffen von Nick Cave darlegt. Viel Spaß!
Hallo liebe Hörer von 6 aus dem Glas, ich bin's Markus Klemmt. Heute gibt es etwas ganz Besonderes auf die Ohren. Ich habe mir nämlich vorgenommen, eine kleine Nick Cave Special Folge zu machen. Nicht nur, dass der mittlerweile 67-Jährige vor einigen Tagen Geburtstag hatte, oh nein. Zusätzlich habe ich heute das Konzert oder besser gesagt den Auftakt der Welttournee, der Wild God Tour, im beschaulichen Oberhausen gesehen. Ja, die Bad Seeds sind mit Sack und Pack wieder unterwegs. Welche Bad Seeds dabei sind, wie es war und welche Songs gespielt wurden, werdet ihr ebenso erfahren für die ganz Ungeduldigen, denn das hier wird eine etwas längere Folge. Die Setlist findet ihr auf jeden Fall schon mal in den Shownotes. Ach so, und da habe ich doch glatt noch etwas vergessen. Ich wollte sowieso noch meine Kurzrezension zum neuen Nick Cave and the Bad Seeds Album Wild God loswerden. Beginnen will ich aber mit einer etwas persönlicheren Form, einer Kurzbio. Die ganzen Randdaten, wann er geboren ist, wie er groß er ist, sind mir zweitrangig. Dafür gibt es Wikipedia und Google. Als Vorbereitung auf diese Folge wollte ich mir meinen Werdegang, also meinen persönlichen Werdegang mit dem Menschen und der Kunstfigur Nick Cave nochmal genauer ansehen und habe tatsächlich auch Spannendes gefunden. Also holt euch einen Kaffee und hört einfach mal zu. Ich habe mir die Frage gestellt, wann ich Nick Cave das erste Mal tatsächlich wahrgenommen habe. Natürlich auf MTV, in dem Musikvideo zu Where the Wild Roses Grow, zusammen mit Kylie Minogue. Gut, ich bin Baujahr 81 und viele, viele Fans haben mit Where the Wild Roses Grow Nick Cave das erste Mal wahrgenommen. Ob sie jetzt auf den Zug gesprungen sind, ist die andere Frage. Ich bin da auch noch nicht auf den Zug gesprungen. Tatsächlich aufmerksam wurde ich auf ihn durch die Musik Express, denn damals im Jahr 2001 erschien das Album No More Shall We Part mit der unfassbaren Bewertung von 6 von 6 Sternen. Höchstwertung. Als ich das Album das erste Mal hörte, machte es aber sofort Klick. Ich hatte noch nie so eine wunderschöne Melancholie erlebt. Das war auch das erste Mal, dass ich diese unbeschreiblich schöne, unendlich traurige Geige von Warren Ellis hörte, die zusammen mit Caves predigender, flüsternder und verzweifelt schreiender Stimme und diesem anbetungswürdigen Klavier eine Symbiose einging, die bis heute anhält. Bis zu diesem Tag sind die beiden auf den Bühnenbrettern dieser Welt unterwegs. Mal als Duo, mal mit den Bad Seeds. Überhaupt die Bad Seeds, ein Kollektiv von originalen und kreativer Urgewalt und Schrulligkeit. Blixer Bargeld war 2001 noch mit im Boot. Der Sänger, Texter und Performance-Künstler hat die Bad Seeds eine ganze Weile begleitet und ist nach Nocturama, einem teils unterschätzten, aber eigentlich auch für K-Verhältnisse ziellosem Album, letztlich ausgestiegen. Er hat ja sowieso mit den Einstürzen-Neubauten genug wegzuflexen und Klangwelten zu erkunden. Die Reise ging also weiter. Auch für mich als Fan, denn 2004 erschien dann mit Abattoir Blues und the Lyre of Orpheus ein Doppelalbum, das sich gewaschen hatte. Der ohnehin mal dynamische, mal zarte Bandsound war nun durch Gospelchöre ergänzt worden, die Bad Seeds und Nick Cave nur noch mehr anpeitschten. Ein wunderbares Album, was nicht ganz ohne Längen daherkommt, aber mich überzeugte. Und zu dieser Tour besuchte ich letzten Endes mein erstes Nick Cave and the Bad Seeds Konzert. Ich war hin und weg und war schlicht nicht auf das vorbereitet, was mich da überrollt hat. Eine Band, die mit zwei Drummern und Nick Cave förmlich in Flammen einen Song wie Mercy Seat in meine Gehirnwindungen gezimmert hat. Das nur als Beispiel. Es hat mich einfach weggeblasen. Nick Cave war damals schon eine Urgewalt, beschimpfte am Anfang des Konzerts sein Publikum, oder vielleicht war das auch nur Show. Er wirkt wie ein Prediger, der von seiner Kanzel den Finger auf seine Fans, auf jeden Einzelnen zeigt, während Scheinwerfer seine bedrohliche Silhouette an die Seite der Bühnenwand werfen. Ist er nun Saint Nick, der Heilige? Mitnichten. Ist er ein Rockstar? Oh, aber ja, zwar ein Gefallener, ein Ex-Junkie, aber einer der besten Performer, die es auf dieser Erde gibt. Aber vor allem ist Nick Cave ein Mysterium, eine Kunstfigur. Will man ihn als Menschen verstehen, der er zweifellos ist, dann ist er ein Getriebener, ein Suchender, wie wir alle. 2008 erschien dann das verzerrt rockige Dick Lazarus Dick Album. Es ist ein Nick Cave and the Betsys Album, das psychedelisch ist und einen wirklich feinen Retro-Sound hat. Noch verzerrter und noch schroffer klang nur die großartige Seitenband Grinderman, die mittlerweile zwei Alben auf dem Markt hat. Ich habe Nick Cave und die Bad Seeds noch zweimal mehr gesehen. Alle Konzerte fanden in der Philips-Halle bzw. der heutigen Mitsubishi Electric-Halle in Düsseldorf statt. Diese Halle und Nick Cave passen wie ein Anzug, weil sie Stil haben. Es gibt dort Parkettboden und bei Bedarf wird hier genauso viel geschwitzt, gerockt und geweint wie auf jedem anderen Konzert. 2013 hat die Band mit Nick Cave und dem unglaublichen Push the Sky Away Album einen neuen transzendentalen Klang gefunden, der teilweise simpel und einfach daherkommt, aber in ungeahnte Höhen steigen kann und einen irgendwie anders erreicht. For some it's just rock and roll, but it gets you right down to your soul, singt Nick Cave dort und man spürt es einfach. Das Konzert zur Push the Sky Away Tour habe ich mit einem Freund erleben dürfen, der noch viel länger Nick Cave Fan war und leider eine kurze Zeit nach dem Konzert von uns gegangen ist. Er hat diesen unbeschreiblichen Auftritt doch ganz gut in Worte gefasst und als er sagte, Nick Cave öffnet sich dem Publikum, hatte er absolut recht. Denn Nick Cave, der vorher noch wütend und scheinbar ziellos über die Bühne fegte, beugte sich plötzlich ins Publikum, ließ sich berühren, wollte Teil des Publikums sein. Nur 3 Jahre später veränderte sich um Nick Cave alles. Sein Sohn Arthur war bei einem Unfall in Brighton von den Klippen gestürzt und gestorben. Der trauernde Vater beschloss nun in Verzweiflung und als Ausweg die Flucht nach vorne. Er schrieb wieder Musik. Skeleton Tree war das Traueralbum, das für mich bis heute fast unhörbar ist. Es ist ein herzzerreißendes Album, was überwältigte Trauer und Trauma in obskure Worte und Musik gießt. Was die Bad Seeds und Nick Cave hier geschaffen haben, ist etwas Unaussprechbarem durch Musik Ausdruck zu verleihen. Ich schaute mir sogar mit einem Freund den Kinofilm zum Album namens One More Time With Feeling an und besuchte die Skeleton Tree Tour. Nick Cave war immer noch Nick Cave. Die Bad Seeds waren immer noch die Bad Seeds. Die Songs vom Album Skeleton Tree waren natürlich traurig, aber vor allem kam Nick Cave mal wieder einen ganzen Schritt näher ans Publikum heran. Auch die Red Hand Files, Fanbriefe, die Cave auf wunderbare Weise im Internet beantwortet, zeugen von seiner Suche nach Nähe. Der Rockgott steigt endgültig von der Kanzel und umarmt seine Fans, weil er weiß, dass alle Gleiches oder Ähnliches durchmachen. Das 2019 erschienene Ghost Teen klingt dann eher nach Nick Cave mit Warren Ellis. Die Bad Seeds fehlen irgendwie. Der Bandsound ist weg. Das Album drehte sich natürlich erneut um das Thema Trauer, da so eine Tragödie ja nicht so einfach weggesteckt werden kann. Insgesamt hat mich Ghost Teen nicht gänzlich überzeugt. Obwohl es mit tollen Synthi-Flächen à la Vangelis glänzen kann und mit Bright Horses einen der schönsten Songs enthält, die ich je gehört habe. Ghost Teen setzte sich mit Trauer aber anders auseinander, als es noch Skeleton Tree tat. Es ist ein Album, was nicht mehr wie ein roher Nerv daherkommt, sondern ganz viel Trauer zulässt und fühlt und diese versucht zu verdauen. Das Fazit des Albums im Track Hollywood ist auch so simpel wie einleuchtend. Wir alle trauern irgendwann. Es ist Teil unseres Lebens. Ob wir wollen oder nicht. Bevor ich zu Wild God komme, muss ich kurz loswerden, dass ich nach Ghost Teen einige Jahre schlicht und einfach genug von Nick Cave hatte. Das lag nicht an seiner Person oder an seiner Musik. Es lag vielmehr daran, dass er als Workaholic gefühlt omnipräsent war. Er brachte mit Carnage ein Duettalbum mit Warren Ellis heraus, schrieb mit Ellis zusammen außerdem noch unzählige Film- und TV-Scores. Dann kamen gefühlt noch zwei weitere Kinofilme über ihn heraus. Einer davon handelte von seinem Hobby als Gestalter von Porzellanfiguren. Es wurde mir mitunter etwas zu viel Output und zu beliebig. Aber nun ist White God auf der Welt. Das 18. Studioalbum von Nick Cave and the Bad Seeds ist mal wieder ein Triumph. Es holt den alten Band-Sound zurück. Holt Colin Greenwood von Radiohead an den Bass. Und nein, der Mann geht zwar mit auf Tour, ist aber kein Bad Seed. Aber noch viel wichtiger, die Gospelchöre sind zurück. Diesmal klingt es aber weniger vehement und ungestüm, sondern transzendental wie auf Push the Skyway, nur mit einem gehörigen Schuss Spiritus Sanctum. Ist das zu religiös? Nö, mitnichten. Es ist genau aufs Feinste austariert. Worum geht es, Cave of White God? Eigentlich sollte das Album sogar Joy heißen. Denn es geht genau hierum, Freude am Leben zu haben, obwohl man durch ein Tal aus Trauer gelaufen ist. Darf man das? Cave beschreibt in einer Q&A-Session, dass man den Begriff Happiness, also einen flüchtigen kurzen Moment der Freude, nicht mit Joy verwechseln darf. Ist White God nun das erste Album, das Nick Cave glücklich zeigt? Das wäre zu übertrieben. Man merkt Songs wie Frogs oder Conversion an, dass Nick Cave eine spirituelle Reise vollzogen hat. Und wem das jetzt zu ESO klingt, der hat es nicht ganz verstanden. Der Mann hat nun vollends verstanden, dass Trauer zu unserem Leben dazugehört und uns sogar ein Stück weit das große Ganze zeigen kann. Dass alles in Ordnung ist, auch ein Lächeln nach dem Tod eines geliebten Menschen. Klanglich ist White God natürlich auch wieder sehr von den Synthie-Loops von Warren Ellis geprägt. Aber auch das Schlagzeug vom Bad Seeds Urgestein Thomas Wüdler, der live leider ausfällt, weil er nicht reisen darf, weiß hier extrem zu überzeugen. Mein persönlicher Favorit ist der Track Cinnamon Horses, der mit extrem kryptischem Text über Vergänglichkeit, Liebe, Vampire und den Erdbeermond einen völlig in den Bann zieht. Okay, aber wie war nun das Konzert, fragt ihr? Es war eine grandiose Show, die erste Show, die ich von den Vieren, die ich bisher gesehen habe, wahrgenommen habe, erstmal in Oberhausen, alle anderen waren in Düsseldorf, wie ich bereits berichtet habe, aber darüber hinaus die erste Stadionshow, wenn man das so sagen kann. Oberhausen ist zwar eine kleinere Mehrzweckhalle, aber es war eine andere Atmosphäre als in so einer kleinen Halle. Mit anders meine ich nicht schlechter. Also Nick Cave and the Bad Seeds waren in bester Spiellaune. Sie haben 2,5 Stunden gespielt, was wirklich auf der einen Seite lang ist, auf der anderen Seite haben sie sich auch wirklich Zeit genommen. Und vom ersten Song an, der Joy heißt, vom neuen Album, ein wirklich sehr gelungener Opener, wie ich finde, sehr ruhig und auch sehr passend für den ganzen Abend, haben sie einen Ton getroffen, der sofort jeden erreicht hat. Es ist ein Song, der mir eigentlich auf dem neuen Album nicht sofort gefallen hat, aber live hat er mir unglaublich gut gefallen, weil er eine unglaubliche Intimität geschaffen hat, von Sekunde 1 an. Und das hat sich dann weitergezogen. Natürlich wurden sehr, sehr viele Songs vom neuen Album gespielt. Allen voran am Anfang der Setlist, also Joy, Frogs, White God, so fing das an. Erstmal keine Spur von altem Material. Dann ging es weiter mit Oh Children, gefolgt von Jubilee Street, was wieder mal grandios war. Nur kurz zu Oh Children gesagt, das ist ja ein Song vom Doppelalbum Abattoir Blues and Lie of Orpheus. Und dann kurz zur Besetzung der Band. Nick Cave hat ordentlich aufgefahren. In diesem Fall waren wirklich auch ein vierköpfiger Gospelchor am Werk und der hatte auch ordentlich zu tun. Also bei Oh Children kam der richtig gut zum Zug und der Song geht ordentlich unter die Haut. Jubilee Street natürlich auch. Ein Song, der sich aufbläht und aufbläht und aufbläht und immer von leise nach laut mutiert, bis zu einer Ekstase, die man so live noch nie gesehen hat oder gehört hat. Gefolgt von einem der ersten Songs seiner Karriere, From Hurt to Eternity. Ein Lied, wo er nachher gesagt hat, das ist geschrieben von seiner, ja, quasi, oder der ersten Muse oder der ersten weiblichen Besetzung der Bad Seeds, einer der ersten Bad Seeds, und zwar Anita Lane, die vor einigen Jahren, glaube ich, gestorben ist. Ihr wurde auch das Lied auf dem neuen Album gewidmet mit Oh Wow, Oh Wow, was später in der Setlist vorkam. Das Lied From Her to Eternity ist sehr, ja, wild, wenn man so will. Aber auch, also wild, ungestüm, ja, wie so eine Art Performance-Kunst, aber es ist rau, brutal und zeigte wirklich die raue Energie, die Bad Seeds einfach auf die Bretter legen können. Darauf folgend Long Dark Night, eines der schönsten Songs vom neuen Album, eine sehr schöne, langsame Ballade, die ein Instant Classic sein könnte, ja. Und dann auch noch gefolgt von Cinnamon Horse, ist mein Favorit vom neuen Album. Da habe ich mich so drauf gefreut. Aber es war wirklich ein Gänsehautmoment, jagte den anderen. Das war wirklich gerade die erste Hälfte des Konzerts, muss ich leider so sagen. Die erste Hälfte des Konzerts war mit den neuen Songs für mich fast schon stärker. Nicht, dass die alten Songs irgendwie geschwächelt haben oder so, sondern es war einfach auch dieser Reiz, dieses neue Material zu hören, das war wirklich grandios. Und nach Cinnamon Horses sagte dann Nick Cave, ja, jetzt kommt ein Song über Elvis Presley. Und dann war mir auch schon klar, okay, wahrscheinlich kommt Tupelo, und es kam Tupelo. Es ist nämlich der Ort, wo Elvis Presley geboren wurde, und Tupelo ist auch wieder einer dieser rohen Lieder, ein bisschen gefälliger als From Her to Eternity, aber wirklich roh, aber auch, ja, eine Energie, die sich da entlädt, die merkt man der ganzen Band an, vor allem Warren Ellis auch, der hier wirklich mal sitzend, mal stehend, mal springend, zuckend, mit Geige, mit Gitarre das Ding einfach prügelt. Und Nick Cave, muss man vielleicht nochmal für Nicht-Nick Cave-Fans sagen, der bleibt auch nicht an seinem Klavier sitzen, also der springt immer wieder auf mit seinen 67 Jahren. Und ja, der hat absolut Hummeln im Po, springt auf und rennt nach vorne und interagiert mit dem Publikum. Er hat eigentlich selber so eine Art Elvis-Momente, von wegen immer, greift immer wieder nach Händen, will Kontakt haben, springt jetzt nicht mehr ins Publikum rein, wie er es manchmal getan hat, aber es kam auch nicht mehr dazu, dass das Publikum nachher auf die Bühne kam, was es auch schon mal gegeben hat. Das kam nicht vor. Fand ich ein bisschen schade, aber man muss auch nicht immer alle Sachen wiederholen, die es schon mal gab. Das Konzert an sich war voller Überraschungen, und die Show an sich war auch sehr, sehr prall gefüllt mit Lightshow und Videos, also teilweise halt auch mit Kameras, die in Sepia oder Schwarz-Weiß gefilmt haben, sehr stylisch von der Bühne die Band aufgenommen haben. Und natürlich auch das, was Nick Cave so von sich, Nick Caves verfolgt haben. Das Publikum auch teilweise wurde ganz, gerade die Front Row wurde gut aufgenommen, sodass jeder so ein bisschen so seine 15 Sekunden Ruhm quasi genossen hat. Aber es ging gar nicht darum. Es ist einfach so eine Art, ja, wie so eine Art Messe oder so eine Art Zusammenkunft. Und es ist einfach eine Menge Musik im Raum. Jeder ist sich einig. Das ist ja einfach große Kunst, was hier passiert. Nach Tupelo kam dann Conversion, auch wieder so ein Song, der sich langsam, ganz, ganz langsam aufbaut vom neuen Album und dann immer, immer stärker wird, mit viel, viel Gospel-Momenten drin. Und das war auch nochmal so für dieses vierköpfige Gospel-Team ein ganz klarer Moment zum Scheinen, wirklich großartig. Dann daraufhin kommt dann wieder das nächste Highlight, Bright Horses vom Ghost Teen Album. Wie gesagt, einer der schönsten Songs, die es gibt. Das hatte Nick Cave sogar vor dem Song nochmal selber gesagt. Also er liebt diesen Song sehr, er findet ihn sehr, sehr, sehr schön. Und ich finde es gar nicht schlimm, wenn ein Künstler das selber sagt. Er hat ja recht. Er hat einfach nur recht. Als nächsten Song, 12. Song in der Setlist, I Need You vom Skeleton Tree Album. I Need You ist ja ein Song vom Skeleton Tree Album, der mir nie so gefallen hat, aber in dieser Version, die er da vorgetragen hat, hat er mich dann doch erreicht, weil es war wirklich neben dem ganzen Bombast, der in dem Rest der Setlist passiert ist, also mit dem ganzen Band-Sound, war das so einer der ersten Momente der Setlist, wo Nick Cave wirklich komplett in Ruhe mal er selber, aber dass er alleine am Klavier saß und ganz ruhig und auch sehr, sehr, man sah die Trauer immer noch an, sehr bedächtig und sehr melancholisch über seinen Sohn sang, der gestorben ist. Und ich hatte das Gefühl, der musste echt ein paar Mal schlucken, nachdem er dieses Lied wahrscheinlich seit einiger Zeit mal wieder gesungen hat. Und da habe ich mich dann gefragt, was kommt denn bis bitte nach diesem Downer, wenn man so will, ja? Und es kam Straight to You. Straight to You ist einer meiner Lieblingssongs von The Cave. Ist eigentlich ein, ja, ganz gute Laune-Song, wenn man so will. Es ist ein schönes Lied einfach, was man schön so im Hintergrund hören kann. Und ich meine, es ist vom Henry's Dream Album. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren irgendwie was anderes sagen. Henry's Dream Album, Straight to You. Es ist ein sehr, sehr, ja, schöner Song, der auch wieder sehr Piano getrieben ist und der einfach so ein Klassiker ist. Wurde seit 2009 nicht mehr gespielt, habe ich ja auch gelesen gerade. Danach kam dieser Anita Lane Song, Oh Wow, Oh Wow, der auch sehr anders klingt als alles andere, was die Bad Seeds jemals performt oder beziehungsweise überhaupt aufgenommen haben. Er ist sehr leichtfüßig und sehr glücklich und auch nicht komplex. Nick Cave meinte auch selber mal, es ist ein sehr simpler, sehr naiver Song. Und da habe ich mich dann für einen Moment mal gefragt, so, passt das jetzt irgendwie in so einen Live-Moment rein? Es ist nicht böse gemeint. Irgendwann kamen auf einmal so alte Videoaufnahmen von Anita Lane. Und ich kannte Anita Lane jetzt gar nicht großartig, aber ich fand dann auf einmal, hat es diesen Kontext gebaut zu dieser Frau, über die er singt. Und er selber drehte sich dann um zur Videoleinwand, um ihr quasi zu huldigen. Weil es ist eins zu eins wirklich eine Huldigung zu dieser Frau, in die er da damals auch verliebt war. Und da hat es noch einmal Klick gemacht. Es ist jetzt kein Highlight der Setlist also nach mir gehend, aber ich finde, es ist durchaus ein beachtenswerter Song und ja, es ist nun mal, glaube ich, ja, es ist quasi der vorletzte Song auf dem neuen Album und es ist auch ein schönes Schlussstück, wenn man so will, weil es nun mal diese Glücklichkeit ausdrückt oder diese Selbstsicherheit ausdrückt, die Nick Cave jetzt hat. Er ist irgendwo angekommen. Das hat man das ganze Konzert über gemerkt. Er ist nicht mehr so unglücklich. Er lächelt auch mal, macht Witze. Manchmal kommt der Punk wieder raus und rotzt auf die Bühne, was Leute neben mir, gerade Frauen neben mir, etwas widerlich fanden. Wenn der Mann halt rotzen muss, dann muss der Mann halt rotzen. Ist halt so. Dann kam Final Rescue Attempt, wieder vom neuen Album. Einer der schwächeren Songs, finde ich, vom neuen Album. Generell wurden 9 von 10 Songs des neuen Albums gespielt, bis auf den ersten Song, den ich vielleicht ganz gern gehört hätte, aber geschenkt. Red Right Hand wurde dann gespielt. Der absolute Klassiker, habe ich jetzt auch schon auf jedem Nick Cave Konzert gehört. Muss natürlich auch sein. Fand ich ganz gelungen, weil er hatte dann nicht nur ganz gelungen, der Song ist grandios, aber ich fand es super, dass er den Text umgeändert hat in Richtung Deutsch, weil er hatte im Vorfeld, glaube ich, von dem Song hat er schon so ein bisschen mit dem Publikum geschäkert, von wegen, er kann relativ gut Deutsch. Er war mal ein bisschen in Berlin unterwegs, was ja stimmt. Er war hat da Blixer Bargeld kennengelernt und er kann natürlich nicht wirklich gut Deutsch. Also er meinte nur super geil oder sowas. Also irgendwie so ein paar Fetzen Deutsch. Alle waren am Lachen, wunderbar. Und dann hat er im Song Red Right Hand die Textzeile You don't have no money umgetextet in You don't have no Bargeld. Und das fand ich sehr, sehr witzig, in Richtung Blixer Bargeld. Gut, dann direkt nach Red Right Hand den Klassiker, der sein muss, The Mercy Seat, quasi so ein Double Feature. Mercy Seat ist halt der Song, der einem quasi auch live, wie soll man sagen, diese Klaustrophobie oder diese pure Angst, so diese Panik gibt, als ob man selber gleich exekutiert wird auf dem elektrischen Stuhl. Das ist ein wirklich ungewöhnliches Ding. Und auch hier wieder muss man sagen, es gab einen Drummer, Larry Mullins, oder gibt einen Drummer bei den Bad Seeds, Larry Mullins, der jetzt eingesprungen ist für Thomas Wüthler, der nicht mitkommen kann. Und Jim Skavulnos, auch ein Urgestein der Bad Seeds, der hat halt Percussions gemacht und auch zweites Drumkit quasi gespielt. Und die beiden haben dann The Mercy Seat nach vorne gepeitscht. Bis zum geht nicht mehr. Also, wie gesagt, Doppeldrums to the max. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Und dann endete die Hauptsetlist mit White Elephant, ein Song vom Carnage-Album. Nick Cave and Warren Ellis, das Duett-Album, wenn man so will. White Elephant ist der Song. Ich habe mir das Album tatsächlich bisher nur zweimal gegeben. Kannte den Song nur so rudimentär. Der kommt live ganz gut. Ist auch wieder so ein etwas brutalerer Song. Ich wusste auch, danach kommt bestimmt noch was. Deswegen kam jetzt natürlich dann Encore. Da gab es eine fette Überraschung, weil direkt nachdem die Band wieder auf die Bretter kam, ja, kam Nick Cave mit einer dicken Überraschung um die Ecke. Und zwar ein Grinderman-Cover. Palaces of Montezuma. Das hat mich dann wirklich, hat alle überrascht. Da gab es so einen kurzen Moment so, wow. Und das Lied ist geil. Das Lied ist wirklich großartig. Und da freut man sich auch schon auf das hoffentlich dritte Grinderman-Album, was irgendwann erscheinen wird. Weil das die drei Fetzen, also das ist ja quasi Nick Cave, Jim Skavulnos und Warren Ellis. Und dazu eigentlich auch Martin P. Casey, der jetzt gerade, dem es nicht gerade gut geht. Ich mag mich auch täuschen. Also ich meine, es sind vier Leute. Auf jeden Fall hoffe ich auf ein drittes Album. Dann als 20. Titel Papa Won't Leave You Henry. Das erste Mal gespielt seit 2017. Und ja, auch wieder so ein Song, der kommt rüber wie so ein Shanty. Und das mag ich. Also das ist es wirklich. Ich habe jetzt hier nochmal gelesen auf Setlist FM, dass eigentlich gedacht war auf der Setlist, dass The Ship Song, der ja auch so ein bisschen shantyhaft ist, gespielt werden sollte. Dann haben die Papa Won't Leave You Henry gespielt. Ist aber alles okay. Also ich fand's auch super. Und dann kam der allerletzte, also für mich letzte Song, der 21. Into My Arms, mit dem ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet hatte. Ich dachte so, was will der denn noch spielen? Will der vielleicht noch hier Higgs-Boson-Blues spielen oder sowas? Aber der hat dann irgendwann gesagt tatsächlich, ja, es ist so ein deutsches Ding. Es ist jetzt kurz vor 11. Irgendwie dürfen wir nicht weiterspielen. Ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Wenn ihr es verstanden habt, schreibt es in die Kommentare nochmal rein. Er meinte so, ja, wir sind ja, also mit so einem Lächeln, so, wir sind ja eigentlich gesetzestreu, meinte er dann, aber ja, wir spielen jetzt noch einen Song. Und dann hat er dann halt gespielt, Into My Arms, Solo am Piano, und das ging durch und durch. Ich kam ein paar Tränen bei mir, ganz ehrlich. Also es ist, und ganz am Schluss, jetzt kommt dann dieser, ja, allerletzte Song vom neuen Album Wild God, As the Waters Cover the Sea. Das ist so eine, ja, anderthalbminütige oder zweiminütige Gospel-Song, der wirklich sehr, sehr kurz ist und aber so eine Art Abschluss findet fürs Album, aber auch einen schönen Abschluss bildet für das Konzert, weil nochmal die ganze Band aufspielt und gerade auch die Gospel-Chöre nochmal so ein bisschen sich verabschieden konnten. Und das war wirklich großes, großes Kino, muss ich sagen. Alles in allem, ich habe noch vergessen zu sagen, es war wirklich viel, was da passiert ist. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass Nick Cave in der Encore am Klavier kurz vor Into My Arms hat er gesagt so, oh, mein Hosenstall ist ja offen. Da wird dann irgendwie klar, wofür sind eigentlich diese Unterbrechungen eigentlich da. Es war ein witziger Moment, muss ich sagen. Ja, der Mann ist witzig, der ist tiefgründig, der bleibt einer der energiereichsten Performer aller Zeiten. Vielleicht merkt man auch so ein bisschen an, dass er manchmal außer Puste gerät, aber der ist trotzdem topfit. Der ist topfit für sein Alter. Und es war nur manchmal halt, wurde zwischen den Songs sehr viel geredet und ich glaube, es hat sehr viel Intimität erzeugt. Es hat aber vielleicht auch manchmal so ein bisschen Fluss rausgenommen. Deswegen wurde halt 2,5 Stunden aus dem Konzert, was vielleicht 2 Stunden früher gewesen wäre, aber es war trotzdem schön, dass man so ja, als Fan mit dem Künstler zusammen gewesen ist. Und ich kann daran eigentlich nicht meckern. Es gibt Leute, die, ich bin halt auch in diesem Cult of the Cave, das ist so eine Fangruppe, die manche zerreißen sich da so ein bisschen das Maul, dass es da nicht so grandios war wie sonst oder dass das halt die üblichen Verdächtigen unter den alten Songs gespielt worden sind. Das mag sein. Man muss immer überlegen, bei 18 Alben, man kann nicht immer nur diese kleinen Songs spielen, die kaum einer kennt. Gerade in der großen Halle, wo Leute ja irgendwie die großen Songs hören wollen. Da muss man schon, weiß nicht, zu Taylor Swift und die Eras Tour besuchen oder so. Blöder Vergleich. Gut. Aber das war jetzt meine Rezension. Ach so, kurz zur Band nochmal. Versuch das jetzt mal zusammenzufassen. Also Nick Cave war natürlich da, Warren Ellis war da. Ja, Colin Greenwood von Radiohead hat einen super Job geleistet am Bass. Hat sich sehr stark konzentriert auf den Drummer. Und zwar Larry Mullins. Nicht zu verwechseln mit Larry Mullen Jr. Von U2. Larry Mullins ist der Drummer von den The Swans auch. Der ist auch eine Gewalt, ich sag's euch. Es gab noch eine Frau, ich habe jetzt leider nicht den Namen rausfinden können auf die Schnelle, die auch mal eine gute Flötpassage hatte. Das hatte er vorher schon erwähnt. Bei Oh Wow, Oh Wow muss sie nämlich mal so ein bisschen flöten. Ansonsten hat sie, glaube ich, Klavier gespielt oder irgendwie was. Darüber hinaus George Viestica, sorry, ich hab den Namen wirklich nicht so auf dem Schirm, der an der Gitarre und an der Akustikgitarre auch einen super Job gemacht hat. Das zur Besetzung des Abends und die Stimmung war wirklich sehr, sehr gut ausgelassen. Die Halle war sehr, sehr prall voll. Netter Nebeneffekt, muss ich mal dazu sagen. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich immer so ein bisschen knapp bei Geld, bei Kasse war, ob ich überhaupt dahin gehe. Und dann hat der Eventim irgendwie noch so ein Kontingent von Karten von 25 Euro oder sowas hingelegt für die Oberrang. Und da habe ich gedacht, so die hintersten billigen Plätze. Und ich gedacht so, ich mach das für 25 Euro in die Cave. Es ist ein No-Brainer. Und als ich da hinkam, war sogar die Reihe, die mir zugestellt, also die Reihe, die mir zu, der Sitz, der mir in der Reihe zugestellt wurde, der war komplett zu. Dieser Block war abgedeckt. Es war halt noch ein bisschen verschlankt worden, wenn man so will. Und dann gab es von einem Ordner halt neue Karten und das fand ich super, weil ich sammle halt Papierkarten. Und ich hatte vorher halt nur auf meinem Handy auf der blöden Eventim-App dann diese elektronische Karte. Und dann war ich super froh, eine Papierkarte zu bekommen. Und ja, irgendwie ein paar Reihen vor da hat mich da hingepflanzt. Und ja, es war halt Oberrang, relativ weit weg von der Bühne, wo ich sonst nie war. Aber es war auch mal schön, die ganze Band so zu sehen. Und die Musik und der Sound war wirklich gut, muss man jetzt echt mal sagen. Grandioser Abend. Ich kann es nur empfehlen, wenn er nochmal kommt, schaut ihn euch an. Es ist eine Urgewalt und es ist nicht todtraurig, wie alle immer denken. Es ist ein Konzert, was man vielleicht nie wieder vergessen wird. Das zum Schlusswort. Okay, bis dann. Ciao.